Wir hatten gestern Kapitel 1 betrachtet in 1. Buch Mose und ich muss einige Dinge noch nachtragen. Was Gott zum Schaffen verwendete, war das Wort, das Reden Gottes, Gott sprach. Und der Geist, der schwebte über den Wassern. Wir erfahren das mehrmals, dass zum Schaffen Gottes Wort und Gottes Geist nötig sind. Das ist ja auch klar, aber es ist uns klar, dass wenn Gott spricht, dann spricht er durch seinen Geist. Wenn wir sprechen, sprechen wir durch unseren Geist. Wir können nicht, würden wir nur sprechen ohne Geist, würden wir sinnlose Dinge sagen. Aber wenn wir wirklich sprechen, nicht wie die Tiere einfach Laute von uns geben, sondern wenn wir wirklich sprechen, dann sprechen wir durch Geist, durch unseren Geist. Das heißt, durch den inneren Menschen. Wenn Gott spricht, spricht er durch seinen Geist. Sein Wort und sein Geist sind also nötig. Gott führt die Schöpfung zum Ziel dadurch, dass er mehrmals redet. Und das ist auch das Grundprinzip in der Neuschöpfung. Wir haben ja gestern die Analogie betrachtet zu Gottes Neuschöpfung, Gottes Wiederherstellung der Schöpfung in dem Menschen und schlussendlich in der ganzen Schöpfung. Durch sein Reden führt er zum Ziel. Der Heilige Geist wartet auf das Wort und wendet es an, oder wartet vielleicht, der Heilige Geist verwendet das Wort Gottes und wendet es an. Und wir lesen in 2. Petrus 3, Vers 5, 2. Petrus 3, Vers 5, es ist ihnen nämlich willentlich verborgen, dass die Himmel von alters her waren und die Erde aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch das Wort Gottes. Die Erde hatte Bestand, die Erde war aus Wasser.
Dann wird das Ergebnis sich zeigen in der Frucht, in den Menschen, die durch dieses, durch schlechte Bildung aufwachsen und geprägt werden. Eine Gesellschaft, die von Hoffnung für alle und gute Nachricht lebt, wird entsprechend das wird sich auswirken im geistlichen Leben der einzelnen Christen. Deshalb müssen wir schauen, dass wir gute Bibelübersetzungen haben, und wir wollen uns nicht scheuen, diese guten, genauen Bibelübersetzungen zu verwenden. Auch wenn es ein bisschen schwieriger ist, weil der Mensch heute nicht mehr so denkfleißig ist im Durchschnitt wie früher. Aber wir sollen nicht in die gleiche Kerbe schlagen und den Menschen noch denkfauler werden lassen, als es schon ist. Also, das Wort Gottes, wollen wir uns nicht scheuen, das Wort Gottes, so wie es da steht, auch zu verkündigen. 2. Korinther 3, Vers 18, das Ziel ist also das Bild, dass die Herrlichkeit Jesu Christi, das Bild Gottes, das Ebenbild Gottes im Menschen geschaffen wird, und das geschieht durch das Wort. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle schauen mit entschleiertem Gesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn und werden in dasselbe Bild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gleich wie vom Herrn her, dem Geist. Wir alle schauen mit entschleiertem, mit nicht verhülltem Angesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn. Wir schauen in das Wort Gottes hinein, und das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, und wir sehen in dem Spiegel nicht uns, sondern wir sehen den Herrn. Also das ist so, wie wenn ich in den Spiegel hineinschaue, aber ich halte den Spiegel schräg. Dann sehe ich was anderes als mich. Ja? Und hier ist es, wir schauen in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn und werden in dasselbe Bild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gleich wie vom Herrn her, dem Geist. Wir sehen uns auch selber, Jakobus 1. gucken sein, oder wir sehen, wenn wir in das Wort Gottes schauen, sehen wir auch etwas von uns selber, das ist klar. Das ist aber nicht das Thema in 2. Korinther 3, aber in Jakobus 1 ist es, das Wort Gottes, das zeigt mir meine Sünden, zeigt mir meine Macken auf, die ich noch habe. Und das ist richtig, aber mit dem ist nicht alles getan. Wir müssen auch den Herrn Jesus drin sehen, und wenn wir dann den Herrn Jesus gesehen haben und uns gesehen haben, dann gehen wir hin und wollen nicht gleich wieder vergessen, was wir gesehen haben, sondern das auch anwenden. Also 2. Korinther 3, Vers 18. Und Gott sprach, es werde Licht, und es war Licht, lasen wir in Kapitel 1, Vers 3. Auch hier muss ich noch was nachtragen. Wir sind abhängig von einem Lichtsystem in dieser Welt, das Gott hineingegeben hat. Gott schuf das Licht, also ein geschaffenes Licht, nicht die Sonne, unabhängig von der Sonne, aber es ist ein Licht. Und dieses Licht ist hier innerhalb unserer Welt, aber es ist nicht in uns selber. Also der Mensch, als er geschaffen wurde, hat nicht Licht in sich selbst. Gott selber ist Licht, aber der Mensch selber ist nicht Licht. Das heißt, er ist abhängig von einer Lichtquelle von außen, und genauso ist es auch in dem Geistlichen. Auch hier können wir wieder eine Analogie sehen zu dem Geistlichen, zur geistlichen Schöpfung. Wir sind abhängig von Licht, von Offenbarung, wie der Bruder heute schon uns in Gottes Wort gezeigt hat, wie der Herr möge uns Licht schenken, wenn wir das Wort lesen. Der Herr möge uns die Schrift öffnen, während wir sie lesen. Wir öffnen die Bibel, und der Herr öffnet uns die Schrift. Also wir sind abhängig von Offenbarung. Ohne Offenbarung Gottes können wir nicht leben, nicht wachsen, nicht erkennen, nicht lernen, nicht verändert werden in das Bild Jesu Christi. Solange der Herr Jesus in der Welt war, hat er gesagt, war er das Licht der Welt. Johannes 9, Vers 5. Dann in Johannes 12, Vers 35 sagte der Herr Jesus noch, eine kleine Zeit ist das Licht bei euch, wandelt, solange ihr das Licht habt, damit nicht Dunkelheit euch erfasse, und der in der Dunkelheit wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Das war Johannes 12, Vers 35. Und Vers 36, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Und Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis, in der Dunkelheit wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wenn jetzt dieser Jesus Christus in uns ist, ist Licht in uns. Aber er muss uns auch, es ist auch nötig, dass wir ständig weiterhin Licht bekommen. Das heißt, wir sollen auch dafür beten, füreinander beten, dass der Herr uns Licht gibt und den anderen Licht gibt. Epheser 1, Vers 18, das hat der Apostel Paulus vorbildhaft gemacht. Er hat gebetet für die Epheserbriefempfänger. Epheser 1, Vers 18, die Augen eures Denkens mögen erleuchtet sein, um zu wissen, welches die Hoffnung eures Rufes und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Epheser 1, Vers 18. Also wir haben hier eine ganze Reihe von Bibelstellen, die uns zeigen, dass wir von Licht abhängig sind, geistlichem Licht, innerem Licht. Paulus betet, dass die inneren Augen, die Augen des Denkens, die inneren Augen uns geöffnet, also erleuchtet, nicht nur geöffnet, sondern erleuchtet werden mögen, das sein mögen. Beten wir dafür, dass der Herr uns Licht gibt in diesen Tagen und dass wir auch im Licht wandeln. Das war ja das Zweite. Wir haben ja gesagt, die Analogie des Christen, er braucht Licht und er muss im Licht wandeln, nicht in der Dunkelheit wandeln. Das heißt, in Gemeinschaft mit Gott wandeln. Nur so kann das Bild Christi wiederhergestellt werden. Zum dritten Tag muss ich noch was nachtragen. Wir haben gelesen dort, dass der Gott sagte, das Trockene werde sichtbar. Und die Wasser sammeln sich auf der einen Seite, das Meer, und auf der anderen Seite entsteht das Trockene. Es gab also zwei Bereiche, Trockenes und Meer, und dazwischen hat er eine Grenze gesetzt, zwischen dem Trockenen und dem Meer. Es ist aber nicht selbstverständlich, dass das Meer dort bleibt, wo es ist. Das lesen wir öfters in Psalm 104, Vers 6 bis 9. Es ist nicht selbstverständlich, dass das Meer in den Grenzen bleibt, die Gott ihm gegeben hat. Auch hierin sind wir von Gott abhängig. Psalm 104, Vers 6. Vers 9 vor allem, du hast ihnen, den Meereswassern, du hast ihnen eine Grenze gesetzt, dass sie sie nicht überschreiten. Sie werden nicht zurückkehren, um die Erde zu bedecken. Also Gott hat diese Grenze gesetzt, und wenn Gott einmal ein bisschen was, ein paar Wellen zulässt, einen Tsunami, dann merkt der Mensch, wie abhängig er ist von Gott, dass das Wasser dort bleibt, wo die Grenze gesetzt hat. Also eine fundamentale Lehre aus Genesis 1 ist die Lehre, dass der Mensch völlig abhängig ist von Gott. So wird Gott verherrlicht und so wird der Mensch glücklich. Also wenn ich das von gestern noch kurz wiederholen darf, die Analogie, dass er am ersten Tag also Trennung von Licht und Finsternis. Die Analogie, wir brauchen Licht und wir müssen im Licht, wir sollen im Licht wandeln. Gott scheidet Licht von Finsternis. Der Christ muss lernen zu scheiden, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Was ist Licht und was ist Finsternis? Der junge Christ lernt das. 1. Johannesbrief. Ja, wenn ich den Bruder hasse, dann lebe ich in der Dunkelheit, sagt Johannes. Ganz einfache Dinge. Du kannst nicht den Bruder hassen und sagen, ich lebe im Licht. Weil der ist immer noch in der Dunkelheit. Das Zweite, am zweiten Tag Himmlisches wird von Irdischem geschieden. Der Christ lernt zu scheiden von oben und unten. Was ist von oben und was ist von unten? Jesus sagt, ich bin von oben. Johannes 8, 23. Ihr seid von unten. Ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, das oben ist. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Johannes 8, Vers 23. Und jetzt muss der Christ lernen, zu denken, sein Denken nach der anderen Welt auszurichten, nicht nach dieser Welt. Kolosser 3, Vers 1. Sinnet auf das, was droben ist. Kolosser 3, Vers 5, sinnet nicht auf das, was auf der Erde ist. Das habe ich gestern noch vergessen zu erwähnen, Kolosser 3, Vers 5. Was ist auf der Erde? Er sagt es dann, er zählt eine ganze Reihe von Dingen auf, Kolosser 3, Vers 5. Nicht auf das sinnen, nicht mit dem sich beschäftigen, was auf der Erde ist. Tötet eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die ist Götzendienst. Wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Legt nun ihr doch das auch alles von euch ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Belügt einander nicht und so weiter. Also nicht das, was auf der Erde ist. Nicht nach dem Sinnen. Das heißt, unsere Gedanken beschäftigen mit dem, was auf der Erde ist. Sondern nicht. Jetzt moralisch gesehen. Ja, muss ich an etwas denken, was auf der Erde ist. Ich muss schauen für meine Frau, die ist auf der Erde. Oder ich muss mich kümmern um meine Frau, die ist auf der Erde. Das ist richtig. Oder? Aber das ist jetzt nicht gemeint hier. Hier geht es um ethische Dinge. Philipper 3, Vers 19. Deren Gott der Bauch ist und bei denen die Herrlichkeit in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Philipper 3, Vers 19 und Jakobus 3, Vers 13. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt.
sondern eine irdische. Also man kann, es gibt eine irdische Weisheit, eine seelische, dämonische. Jakobus 3, Vers 13 bis 17. Die Weisheit, die von oben ist, die ist zuerst rein, dann friedlich, milde, nachgiebig, voll Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch und ungeheuchelt. Das war Jakobus 3, Vers 13 bis 17. Also droben und drunten. Ja? Und jetzt geht es geht um mein Denken. Von was bin ich geprägt? Die himmlische geistliche Welt. Ich bin in Christus in der geistlichen Welt. Epheser 1, Vers 3. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus, in der Himmelswelt. In Christus. Epheser 1, Vers 3. Und das, am dritten Tag hatten wir die Ordnung, wird von Unordnung geschieden. Das Wasser, also das feste Land wird sichtbar und das Wasser wird zurückgehalten. Ordnung und Unordnung, das Meer steht für Unordnung, für Unruhe und für Wellenhaftes, Unbeständiges. Und wir hatten dann gesagt, da geht es um, in welcher Atmosphäre bewege ich mich? Bin ich fest? Bin ich fest? Oder lasse ich mich von Wogen hin und her werfen, wie Jakobus 1, Vers 6 sagt? Der ist ein wankelmütiger Mensch, ist wie von den Wellen hin und her geworfen, Jakobus 1, Vers 6 und Epheser 4, Vers 14, von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen. Also es geht hier in welcher Atmosphäre bewege ich mich? In Friede und Stille, in Ruhe oder und Festigkeit oder in Unruhe und Unfrieden und Wankelmütigkeit und so weiter. Das war der dritte Tag. Also hier haben wir immer Scheidungen, Trennungen gehabt und dann die Füllungen, vierter, fünfter und sechster Tag. Wenn ich nun also geschieden habe, getrennt habe, dann kann Gott füllen. Dann kann Gott mir Orientierung geben, vierter Tag, Orientierung, Licht. Dann kann Gott fünfter Tag Leben geben, Leben in Fülle, in jeder Hinsicht, göttliches Leben. Das heißt, ich genieße dann ein erfülltes Leben. Und sechster Tag, habe heute darüber nachgedacht noch, Würde, die Würde des Menschen, die Tiere als Hilfsmittel für den Menschen und der Mensch selber als Krone der Schöpfung mit Würde. Man spricht auch in der Welt von Menschenwürde. Oder? Das haben die Menschen erkannt, dass der Mensch eine Würde hat. Und mit dieser Würde kann dieser Mensch jetzt regieren mit Gott. Wenn der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen wird, dann erwirbt er sich eine gewisse Würde. Und er soll herrschen, er soll regieren. In dieser Schöpfung soll der Mensch regieren. Er lernt das, indem er zuerst über sich selbst regiert. Das Ziel der Schöpfung ist, gottähnliche Geschöpfe regieren zusammen mit Gott und durch Gott in seiner Schöpfung. Christusähnliche, erlöste Menschen regieren zusammen mit Christus in seiner neuen Schöpfung. Christusähnlichkeit, Gottähnlichkeit. Also das ist jetzt Wiederholung gewesen von gestern. Wir waren dann gekommen, also bis Vers 26 und kommen jetzt zu Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn als einen männlichen und als eine weibliche, schuf er sie. Das hebräische Wort hat hier männlich und weiblich, nicht einfach nur Mann und Frau, sondern männlich und weiblich. Eine männliche Person und eine weibliche Person. Es geht hier aber nicht um die physische, um das physische Aussehen. Wenn hier vom Bilde Gottes die Rede ist, ist nicht das physische Aussehen gemeint, denn auch die Tiere haben ein physisches Aussehen, einige Tiere jedenfalls haben ein physisches Aussehen, das irgendwie Ähnlichkeiten mit den Menschen hat, zum Beispiel eben die Affen. Ja, und viele Tiere haben zwei Augen, viele, viele Tiere haben zwei oder vier Gliedmaßen und so weiter und gewisse Körperfunktionen, Stoffwechsel und so weiter, Sinnesorgane. Es geht aber nicht darum, denn von den Tieren wird nicht gesagt, dass sie in dem Bild Gottes erschaffen sind. Also kann das nicht gemeint sein. Muss es etwas anderes sein, nämlich das innere Wesen. Die Bibel sagt, der Mensch hat ein äußeres Wesen und ein inneres Wesen. Und dann geht es also hier um das innere Wesen. Und ich möchte ein bisschen mit euch darüber nachdenken, über die Ebenbildlichkeit des Menschen, Gottes Ebenbildlichkeit des Menschen, weil ich es sehr, sehr wichtig finde in einer Zeit, wo der Mensch in der Welt als hochentwickeltes Tier betrachtet wird, finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man darüber nachdenkt, was die Bibel dazu sagt. Also deshalb ein paar Gedanken über die Ebenbildlichkeit des Menschen, die göttliche Ebenbildlichkeit des Menschen. Hier haben wir dreierlei, wir haben eine personale, eine charakterliche und eine gesellschaftliche Ebenbildlichkeit. Also eine personale als Person, eine charakterliche, der Charakter des Menschen ist ebenbildlich mit Gott und gesellschaftlich. Und über diese drei würde ich gerne ein paar Dinge betrachten. Zuerst die personale Ebenbildlichkeit. Das heißt, der Mensch ist eine Persönlichkeit, die Tiere nicht. Der Mensch ist eine Persönlichkeit, das heißt, er kann denken, empfinden und entscheiden. Also das sind die drei charakteristischen Elemente der Persönlichkeit. Er kann denken, empfinden und entscheiden. Übrigens, immer wieder merken wir in der Schöpfung, es gibt immer wieder drei. Die Zahl drei ist immer wieder da. Hier also auch die Ebenbildlichkeit ist in dreierlei Hinsicht, personal, charakterlich und gesellschaftlich. Und wieder die erste, also die personale Ebenbildlichkeit besteht in Denken, Empfinden und Entscheiden. Also der Mensch ist fähig zu denken und das Denken des Menschen, da möchte ich ein paar Dinge noch dazu sagen, das ist einem schon etwas, erstens die Fähigkeit zuordnen. Der Mensch kann zuordnen. Also es gibt ein zuordnendes Denken. Das heißt, er kann etwas wahrnehmen, kann sich etwas vorstellen, kann sich erinnern, kann vorausplanen. Also wahrnehmen, vorstellen, erinnern, vorausplanen und vergleichen, kann Beziehungen herstellen von dem einen mit dem anderen. Kann etwas in Kategorien einteilen und so weiter, kann analysieren und er kann über sich selbst nachdenken. Das kann ein Tier niemals. Über sich selbst nachdenken. Das heißt, der Mensch tritt sozusagen aus sich heraus und denkt jetzt, ich trete aus mir heraus, stelle mich neben mich und denke über den einen, der nach. Das ist etwas Göttliches. Selbstreflexion. Also das ist alles zuordnendes Denken. Und dann gibt es noch bewertendes Denken. Das heißt, der Mensch kann einen Wert abgeben, kann bewerten, eine Wertschätzung abgeben. Und dazu hat er ein Gewissen. Ein Gewissen. Das hilft ihm, Wert zu schätzen. Überhaupt einzuschätzen. Gewissen kommt aus dem Griechischen. Synaidesis heißt Mitwissen. Ein Gewissen, Ge ist eigentlich eine Form für mit, also ein Mitwissen. Das Gewissen ist ein Mitwissen. Der Mensch hat ein Mitwissen für das, was Wahrheit ist, was wahr ist. Ein Sinn für Wahrheit. Das hat der Mensch. Und wir können, wenn wir mit anderen Menschen reden, können wir auf das mit dem rechnen. Es gibt einen Sinn für, das hat Gott in den Menschen hineingegeben, er hat einen Sinn für Wahrheit. Und wenn wir den Menschen die Wahrheit sagen, klingt irgendetwas in dem Menschen drinnen mit, dass er weiß, ja, es ist Wahrheit. Er hat einen Sinn für Wahrheit, ein Wissen um sich selbst, ein Wissen um die Würde des Menschen, ein Wissen, der kann unterscheiden zwischen Materie und Leben. Der Mensch weiß, es gibt was, Materie ist was anderes als Leben, das weiß er. Er weiß, dass es ein höheres Leben gibt und ein weniger höheres Leben. Und deshalb weiß er auch, wenn es ein höheres Leben gibt, dann kann es auch ein höheres Leben als ihn selber geben. Das heißt, es gibt letztlich ein Wissen, irgendwo gibt es ein höheres Wesen, und das geben ja auch die ungläubigen Leute zu. Sie sprechen auch von einem höheren Wesen, interessanterweise. Sie geben das ganz offen zu, die Atheisten, es gibt ein höheres Wesen. Aber sie wollen es nicht wahrhaben, dass dieses Wesen Gott ist. Aber sie wissen genau um dieses Wesen. Sie wissen um ein höheres Leben, sie sehnen sich danach, nach mehr. Sie wissen, es gibt mehr. Sie wissen, was schön ist und was nicht schön ist. Es gibt so ein Gewissen, ein Empfinden für ein Mitwissen für das, was schön und angenehm ist, einen ästhetischen Sinn. Das gehört alles dazu, zu dem bewertenden Denken. Und ganz wichtig, es gibt einen Sinn für das, was gut ist und was nicht gut ist. Ein moralisches Gewissen, ein moralisches Mitwissen. Die Fähigkeit mitzuwissen für das, wie es eigentlich sein sollte. Oder wie man selber sein sollte. Also ein Sinn für Gerechtigkeit. Für gut, was gut ist, was böse ist. Das ist ein grundsätzliches, die Fähigkeit hat Gott den Menschen in den Menschen hineingelegt. Das ist das Gewissen. Also wir haben beim Denken, ich habe gesagt, das ist ein zuordnendes Denken, ein bewertendes Denken, und dann haben wir noch ein Entdecken. Der Mensch hat die Fähigkeit, was Neues zu entdecken. Das hat nichts mit Zuordnen zu tun, nichts mit Bewerten zu tun, sondern es ist was Neues. Er kann was Neues entdecken, ja, erfinden. Erfinden, also das heißt herausfinden, was Gott schon in die Schöpfung hineingelegt hat. Er entdeckt etwas. Er hat künstlerische Fähigkeiten, hat kreative Fähigkeiten. Er kann dichten und komponieren und irgendwelche Sachen erfinden, kombinieren, neue Kombinationen herausfinden. Das ist das Denken des Menschen. Das ist einzigartig. Hier sieht man, was der Mensch für ein wunderbares Wesen ist. Von Gott geschaffen. Das war das Erste, die Fähigkeit zu denken. Wir sind immer noch beim Personalen. Damit wir eine Orientierung haben. Ich habe leider nichts auf Folie von diesen Sachen. Wir haben also Personales. Personale Ebenbildlichkeit. Dann haben wir die Gesellschaft, die charakterliche. Und dann haben wir die gesellschaftliche Ebenbildlichkeit. Und bei Personaler haben wir gehabt, wir haben das Denken. Zweitens, wir haben das Empfinden. Und drittens, wir haben das Entscheiden. Und wir sind jetzt hier beim Denken. Zuordnendes Denken, bewertendes Denken, entdeckendes Denken. Empfinden. Der Mensch hat die Fähigkeit zu empfinden. Er kann lachen, er kann weinen. Das können Tiere nicht. Tiere können nicht lachen. Und auch nicht weinen, in dem Sinn. In dem Sinn, wie der Mensch das kann. Angst. Zuneigung, Hass, also Zuneigung und Ablehnung, Angst und Traurigkeit, Lachen und Trauern. Das ist einzigartig. Ich habe hier einiges von Herbert Janssen, meinem Lehrer, gefunden. Und ich lese das vor. Der Mensch ist imstande, über das Denken oder das Wollen positiv oder negativ zu empfinden. Er kann lachen oder weinen und so weiter, trauern. Wir können positiv oder negativ empfinden über das, was andere tun, sagen oder beabsichtigen. Positive oder negative Empfindungsfähigkeit wird ausgelöst durch etwas, was wir denken oder wollen. Zum Beispiel jemand sagt, dass er das und das tun will und du empfindest, das ist nicht richtig. Du empfindest etwas, was er will oder denkt. Und dann haben wir ein gedrücktes Gefühl, weil der andere etwas tun will, wo du meinst, das ist nicht richtig. Du fühlst, du empfindest mit. Oder du hörst, dass jemand Missionar wird und in die Mission geht und freust dich darüber. Empfindest mit. Empfindungen werden also ausgelöst durch etwas, was man selber denkt oder will oder was andere denken oder wollen. Also hier könnte man noch vieles weiter darüber nachdenken. C, also drittens, entscheiden, die Fähigkeit zu entscheiden. Hier gibt es wieder drei. Wir haben ein Verlangen nach etwas zu genießen, etwas zu haben und etwas zu sein. Also wir haben ein Wünschen oder ein Begehren oder ein Verlangen, entweder etwas zu genießen oder zu haben oder zu sein. Die Bibel nennt es Lust des Fleisches, Lust der Augen oder Hochmut des Lebens. 1. Johannes 2, Vers 16. Wir haben ein Verlangen, positiv oder negativ. Positiv genießen, Gott genießen oder negativ genießen. Mich selbst ins Zentrum zu stellen, meinen eigenen Genuss. Vergöttern. Wir haben ein Verlangen, etwas zu haben, positiv, wir sollen viel haben. Gott will, dass wir etwas haben. Gott will, dass wir die Ewigkeit haben. Gott will, dass wir Raum und Zeit haben und so weiter. Und das ist positiv und auch negativ. Ich kann das zum Vergöttern, vergötzen, zum Götzen machen, dass ich was habe. Und dann das Verlangen, etwas zu sein. Ich möchte jemand sein. Das ist gut, oder? Dass wir etwas sein möchten. Wir möchten Kinder Gottes sein. Wir möchten bei Gott geehrt sein. Und so weiter. Wir möchten etwas sein. Wir möchten Anerkennung von Gott haben. Das ist gut. Es kann aber auch schlecht werden. Wenn ich die Anerkennung, wenn ich etwas sein will, was ich nicht sein soll. Stolz, mich selbst im Zentrum. Ja, also man kann dieses Verlangen, diesen Wunsch, etwas zu genießen, zu haben oder zu sein, das kann man jetzt im Negativen oder im Positiven haben. Aber der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu entscheiden. Will ich jetzt was Gutes genießen oder will ich jetzt das Schlechte genießen? Will ich das Gute haben oder das Schlechte haben? Will ich was sein, was Gott will oder was sein, was ich selber will? Also hier die Fähigkeit des Entscheidens. Der Mensch muss sich entscheiden, kann sich entscheiden, der Mensch kann sich entscheiden und der Mensch muss sich entscheiden. Also das ist auch interessant. Gott macht ein Geschöpf, wir sind Geschöpfe, die müssen sich entscheiden. Es gibt keine neutralen, wir müssen Ja sagen oder Nein. Ich muss mich entscheiden, wenn ich ein Verlangen habe, muss ich entscheiden, gebe ich dem Verlangen jetzt nach oder verzichte ich drauf. Es gibt kein Dazwischen. Wenn ich einen Wunsch habe oder ein Verlangen, dann geht es nur Ja oder Nein. Es gibt kein Zwischenpunkt. Das heißt, der Mensch hat die Notwendigkeit, sich zu entscheiden, und Gott hat ihn so gemacht. Gebe ich jetzt einem guten Verlangen oder folge ich jetzt dem guten Verlangen oder folge ich dem schlechten Verlangen? Ich muss mich entscheiden. Oder soll ich jetzt was tun oder soll ich nichts tun? Ich muss mich entscheiden. Ich kann jetzt sagen, ich tue das. Oder ich sage, nein, ich tue es nicht. Es gibt kein Drittes. Ich tue es jetzt oder ich tue es nicht. Wenn ich sage, ich tue es später, dann habe ich mich entschieden. Ich tue es nicht. Nicht jetzt. Also ganz klar, der Mensch ist ein Wesen, das in eine Notwendigkeit der Entscheidung gestellt ist. Es gibt hunderte von solchen Entscheidungen pro Tag. Und wir sind verantwortlich für das, wofür wir uns entscheiden. Ob ich jetzt was tue oder nicht tue, ich bin verantwortlich dafür. Ob ich jetzt spreche oder schweige, ich bin verantwortlich dafür. Manchmal muss ich sprechen und manchmal muss ich schweigen und Gott zieht mich jedes Mal zur Verantwortung. Oder macht mich verantwortlich. Das sind die Tiere nicht. Die Tiere können nicht zur Verantwortung gezogen werden. Der Wille ist an den Menschen gebunden. Ich bin es, der sich verantworten muss, wie weit ich mich nach meinem Verlangen und Wunschwollen ausrichte. Gott hält uns aber verantwortlich, uns nach seinem Entscheidungswillen auszurichten. Also die ganze Diskussion um den freien und unfreien Willen ist eigentlich hinlänglich, bringt nichts. In dem Sinn kennt die Bibel keinen freien oder unfreien Willen. Der Wille ist einfach an den Menschen gebunden. Wenn es einen Menschen gibt, dann gibt es einen Willen. Denn Gott hat den Menschen so gemacht, dass er etwas will oder nicht will, und er muss sich entscheiden und er wird zur Verantwortung gezogen. Also, jetzt zu dem C, charakterliche Ebenbildlichkeit des Menschen. Der Mensch ist so, wie er von Gott geschaffen war, wie Gott. Das sagt die Stelle. Gott schuf ihn in seinem Bilde. Er schuf ihn in seinem Bilde. Das heißt, der Mensch ist in einem gewissen Sinn heilig und liebend, denn das ist der Charakter Gottes. Der ethische, moralische Charakter Gottes ist Heiligkeit und Liebe. Das sind die zwei Pole, wie Nordpol und Südpol, des Charakters, ethischen, moralischen Charakters Gottes. Heiligkeit und Liebe. Gott ist Licht und Gott ist Liebe, heißt es mal im Johannesbrief, 1. Johannesbrief. Gott ist heilig, das heißt, er ist gerecht und wahr und treu. Gerecht, wahrhaftig, zuverlässig. Und er ist Liebe, das heißt, er ist gütig und freundlich und wohlwollend und geduldig und sanftmütig und so weiter. Und das war die Ebenbildlichkeit Adams. Gott hat Adam so gemacht. Gerecht, wahr, treu, gütig, freundlich, geduldig, sanftmütig. So war Adam. Das war paradiesisch. Paradiesische Zustände, oder? Das hat er verloren. Das haben wir verloren. Wir haben vieles verloren von der Ebenbildlichkeit durch den Sündenfall. Vor allem auf diesem Gebiet, dem Charaktergebiet. Da haben wir eingebüßt. Dann das gesellschaftliche Ebenbildlichkeit. Die gesellschaftliche Ebenbildlichkeit. Der Mensch ist ein Gesellschaftswesen. So wie Gott ein Gesellschaftswesen ist. Gott ist einer in sich selber, einer und drei gleichzeitig. Gott kann mit sich selber sprechen. Gott kann mit den Personen der Gottheit sprechen. Ohne dass es ein Selbstgespräch ist. Es ist ein Gespräch zu einem Du, zu einem anderen. Gott sagt zu dem Sohn Du. Und er spricht nicht zu sich selber. Er spricht zu dem Sohn. Der Vater zum Sohn. Und Gott ist als Wesen ein Gesellschaftswesen. Für uns ist es schwer vorzustellen, denn von der Kategorie Gott gibt es nur einen. Es gibt nur einen Gott. Und wir wissen eigentlich so wenig, weil wir können ihn nicht vergleichen. Wir können nicht sagen, Gott ist wie das Wasser oder so. Nein, er ist nicht so. Es gibt von dieser Kategorie nur einen. Aber in einem Punkt ist der Mensch ähnlich wie Gott. Und in diesem Punkt auch. Er ist ein Gesellschaftswesen. Gott selber braucht kein Gegenüber, weil er ein Gegenüber in sich selber hat. Denn der Vater hat den Sohn und den Geist. Aber wir Menschen, wir brauchen ein Gegenüber. Ohne Gegenüber haben wir große Probleme. Das ist für uns unvorstellbar. Das ist für uns Hölle. Ewige Finsternis und Einsamkeit. Das ist schrecklich für einen Menschen. Der Mensch, Gott hat den Adam für ein Gegenüber geschaffen. Und deshalb hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Adam allein sei. Er braucht ein Gegenüber, er braucht einen Menschen, mit dem er spricht. Nicht nur Gott, er hat natürlich Gott, das ist das Größte, was er hat. Wenn der Mensch Gott hat, dann hat er eigentlich alles. Aber Gott will auch, dass der Mensch einen Menschen als Gegenüber hat. Deshalb hat er weitere Menschen geschaffen. Aber in Gott hätte der Mensch natürlich schon alles. Also wir haben unser Gegenüber in Gott und in anderen Menschen und deshalb hat er uns auch eine Sprache gegeben. Ja, denn um ein Gegenüber zu haben und das Gegenüber zu genießen, braucht es Sprache. Das Tier hat keine Sprache. Nur der Mensch hat Sprache. Also Engel auch. Aber jetzt wenn man Mensch und Tier vergleicht, hier ist der große Unterschied. Und nicht nur, dass der Mensch eine Sprache hat. Es gibt eine Sprachverwandtschaft zwischen Mensch und Gott. Er hat die gleiche Sprache wie Gott. Der Mensch spricht nicht eine andere Sprache als Gott. Oder Gott spricht nicht eine andere Sprache als der Mensch. Das ist wunderbar. Denn als Gott den Adam erschaffen hat, sprach Gott zu Adam gleich nach der Erschaffung. Und Adam hat ihn verstanden. Er hat die gleiche Sprache gesprochen. Und Adam konnte mit Gott sprechen. Hat auch die gleiche Sprache gesprochen. Also der Mensch kann sprechen wie Gott. Und der Mensch ist fähig, Gottes Sprechen zu verstehen. Und dann hat der Mensch noch, spricht der Mensch auch zu anderen Menschen. Wenn man nicht mehr miteinander spricht, ist furchtbar. Wenn hier zwei Menschen sind in einer Ehe und die sprechen nicht mehr miteinander, dann stirbt alles. Also wir haben hier diese dreifache Ebenbildlichkeit, göttliche Ebenbildlichkeit des Menschen. Personal, in Bezug auf Denken, Empfinden und Entscheiden und charakterlich und gesellschaftlich. Da sehen wir, welches Vorrecht es ist, ein Mensch zu sein. Gott hat also gesagt, ich mache ein Bild von mir selber und stelle es in meine Schöpfung hinein. Nachdem die ganze Schöpfung fertig war, oder noch nicht ganz fertig war, das Letzte sagt er, jetzt mache ich das Größte von allem. Jetzt mache ich ein Bild von mir selber und stelle es mitten in meine Schöpfung hinein. So wie die römischen Kaiser das gemacht haben. Die haben gesagt, ich mache ein Bild von mir selber und stellen es überall auf und dann wissen die Leute, wer der Herr im Lande ist. Ja? Überall stand ein Bild vom Kaiser. Ja? Aber Gott hat ein Bild gemacht von sich selber. Das war Adam. Und alle, mit ihm dann alle Nachkommen natürlich auch, in dem gleichen Bilde. Denn Adam zeugte einen Sohn nach seinem Bilde. Adam selber war nach dem Bilde Gottes geschaffen und er zeugte einen Sohn nach seinem Bilde. Und Gott machte auch Eva. Steht hier, ganz klar, männlich und weiblich. Also nicht nur der Mann ist nach dem Bild Gottes erschaffen, die Frau genau gleich nach dem Bilde Gottes erschaffen. Und Gott segnete sie und Gott sagte zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Ihr sollt regieren, ihr seid die Würdigen, ihr seid die Könige und überall wo ihr seid, sieht man etwas von Gott. Ihr vertretet Gott auf Erden, der Mensch ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, nicht der Papst. Der Mensch als solcher ist Gottes Stellvertreter auf Erden. Herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alles wild lebende Getier, das sich auf der Erde regt. Also über alle Tiere soll der Mensch herrschen. Siehe, ich habe euch gegeben alles samentragende Gewächs. Wörtlich, alles samensamende Gewächs. Das hebräische Wort ist der Samen samt. Also etwas trägt einen Samen, also würde der Hebräer sagen, der Same samt. Alles samentragende Gewächs. Das Wort kann auch Kraut übersetzt werden, aber Kraut wäre zu schmal. Es ist mehr als Kraut. Es gibt in gewissen Kontexten, kann es Kraut heißen. Wir sprechen auch von Unkraut, das wäre auch ein Kraut. Aber es ist besser, man übersetzt hier mit Gewächs, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem Baumfrucht ist, die Samen trägt. Es soll euch zur Speise sein. Also das Gewächs und die Baumfrucht. Und allem lebenden Getier der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, das lebende Seele in sich hat, also Lebewesen, habe ich alles grüne Gewächs zur Speise gegeben. Und so wurde es, oder so war es, und es war so, Und Gott, ja, das war so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es war Abend und es war Morgen, der sechste Tag. Das ist interessant, nur hier steht der Artikel. Der sechste Tag. Sonst heißt immer ein fünfter Tag, ein vierter Tag, ein dritter Tag. Hier steht der sechste Tag. Also ob es jetzt ist fertig. Das ist jetzt der entscheidende Tag gewesen, der wichtige Tag. Und jetzt wird abgeschlossen. Der sechste Tag. Oder ein Tag, der sechste. Ja. Also so ist also der Mensch das Zentrum und die Krone der Schöpfung. Und er hat jetzt, er ist im Bilde Gottes geschaffen und er hat eine ganz spezielle Beziehung zu Gott. Ganz spezielle Beziehung. Das sieht man auch nachher, wir werden das nachher noch sehen, in Kapitel 2, Vers 7, wo Gott den Atem des Lebens in den Menschen hineinhaucht, wovon ich gestern schon gesprochen habe. Ganz besondere, spezielle Beziehung zum Menschen, eine Nähe Gottes zum Menschen, sehen wir hier. Und diese spezielle Beziehung äußert sich in Sprache und aufrechtem Gang. Das wird ja auch in der Wissenschaft festgestellt, dass das ein Unterschied ist zwischen Tier und Mensch. Sprache und aufrechter Gang. Die Sprache, um mit dem Schöpfer zu sprechen, und der aufrechte Gang, um nach oben zu schauen, zu seinem Schöpfer. Die Tiere schauen normalerweise nach unten. Der aufrechte Gang entspricht der Würde des Menschen. Er ist ein würdevolles Geschöpf. Aber wenn dieser Mensch sich vor Gott, wenn er Gott Ehre erweist, dann beugt er sich. Mit Gesicht zur Erde, lesen wir das. Warf sich nieder, Gesicht zur Erde. Dann beugt er sich unter Gott. Zweimal haben wir dieses im Lukas-Evangelium, das möchte ich hier einflechten. In Lukas 11 und in Lukas 13. Zuerst ein stummer Mensch und dann ein gebeugter Mensch. Entstellte Menschen, der Menschenwürde beraubt. Einer war stumm und einer war gebückt. Unfähig, sich aufzurichten, und der andere unfähig zu sprechen. Genau das, was den Menschen unterscheidet von dir. Lukas 11 und Lukas 13. Lukas 11, ich glaube, es ist Vers 14 oder so. Dort steht, dass der Herr Jesus einen Menschen trifft. Lukas 11. Der war von einem Dämon, von einem anderen Geist getrieben. Und der Herr Jesus trieb den Dämon aus, der stumm war, wirklich taubstumm war. Also weder hören noch reden. Nachdem der Dämon ausgefahren war, geschah es, dass der Stumme redete. Die Mengen verwunderten sich. Das Erste, er redet mit seinem Schöpfer, Jesus Christus. Der Stumme. Und in Kapitel 13, in Lukas 13, hat jemand die Stelle, wo das steht? Danke. 11 und 12. Da war eine Frau, die einen Geist der Schwachheit hatte, 18 Jahre, und sie war zusammengekrümmt, gebückt, konnte sich nicht aufrichten, vollständig aufrichten. Und als Jesus sie sah, sagt er zu ihr: Frau, du bist gelöst von deiner Schwachheit. Und er legte ihr die Hände auf, und auf der Stelle wurde sie gerade gemacht. Aufrecht gehend gemacht, und sie verherrlichte Gott. Der Mensch wird durch Gott, durch die Sünde ist er entstellt, und jetzt wird er durch Gott aufrecht gemacht. Dritter Mose 26, Vers 13: Ich bin Jahwe, euer Gott. 3. Mose 26, Vers 13. Ich bin Jahwe, euer Gott, der ich euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt habe, dass ihr nicht ihre Knechte sein sollt. Und ich habe die Stäbe eures Jochs zerbrochen und habe euch aufrecht gehen gemacht. Ich habe euch aufrecht gehen gemacht. Ich habe gemacht, dass ihr aufrecht gehen könnt. das Joch zerbrochen. Das ist Erlösung. Wiederherstellung ins Bild, die Wiederherstellung der Würde des Menschen, aufrecht gehend und mit Gott sprechend. Als Nebukadnezar sich schlecht benommen hat, machte Gott, dass er sich benommen hat wie ein Tier. Und dann hat, als er dann seine Lektion gelernt hat, hat er seine Augen zum Himmel emporgehoben und er wurde wieder ein Mensch. Zum Himmel aufgeblickt. Und wieder mit, und hat mit Gott gesprochen. Die Würde des Menschen zurückbekommen. Also der Mensch unterscheidet sich wesentlich vom Tier. Und deshalb durchschaut, weil der Mensch denken kann, weil der Mensch ein würdevolles, ebenbildliches, gottebenbildliches Geschöpf ist, kann er die Tiere benennen. Er durchschaut die Tiere. Und wenn er die Tiere durchschaut, dann kann er sie benennen. Er kann ihnen einen Namen geben. Er schaut einen Hund, er sieht ihn, durchschaut das Wesen Hund und sagt zu ihm, Hund. Nennt es Hund. Das hat Adam gemacht. Adam hat diese Namen den Tieren gegeben. Auf Hebräisch. Wir haben es auf Deutsch übersetzt. Also ihr habt schon gemerkt, meine starke Vermutung ist, dass Adam Hebräisch gesprochen hat. Aber Adam ist ja auch Adam, Adam und Adama, das hängt ja zusammen. Oder? Der Adam ist der von der Erde und der Erdboden. Und es gibt noch einige solche Hinweise, die klar sagen, dass die erste Sprache wahrscheinlich Hebräisch war. Vielleicht kommen wir noch drauf in Kapitel 10. Also, Kapitel 2, Vers 1 bis 3 müssen wir noch lesen. Und vollendet waren der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Oder und fertig waren der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Das Himmelsheer, das sind die Sterne, das Erdenheer, das sind wahrscheinlich die Geschöpfe, die auf der Erde sind. Vollendet waren der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am siebten Tage sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebenten Tage von allem seinem Werk, das er gemacht hatte. Man kann auch übersetzen, er hörte auf am siebten Tag mit allem seinem Werk, das er gemacht hatte. Er ruhte, ruhen und aufhören ist das gleiche Wort im Hebräischen, Shabbat. Shabbat. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, das heißt, er sonderte ihn ab. Heiligen heißt absondern. Auf die Seite stellen, was Besonderes, als einen besonderen Tag. Denn an demselben ruhte er, Shabbat, von allem seinem Werk, das Gott, um es zu machen, geschaffen hatte. Von seinem Werk, das Gott, um es zu machen, geschaffen hatte. Also er hat das alles geschaffen, um es herzustellen, dass es da sein soll. Er ruhte, er hörte auf, weil fertig und weil vollkommen befriedigt in seinem Herzen. Nicht, weil er müde war. Ganz sicher nicht, weil er müde war. Gott wird nicht müde. Jesaja 40, Vers 28 steht, dass Gott nicht müde wird. Er ermattet nicht. Aber er war fertig. Der siebte Tag ist ohne Abend. Also jedenfalls in dem Bericht wird kein Abend genannt. Vielleicht um zu betonen, es ist alles fertig. Aber als die Sünde in die Welt kam, hat Gott nicht mehr geruht. Hat Gott gearbeitet. Johannes 5. Als die Sünde in die Welt kam, hat Gott gab es wieder zu Arbeit, viel Arbeit. Johannes 5, Vers 17. Da haben die Juden den Herrn Jesus zur Rede gestellt, weil er am Sabbat arbeitete. Und er sagte, der Herr Jesus antwortete ihnen, mein Vater ist am Arbeiten, bis jetzt. Und ich bin am Arbeiten, am Wirken. Mein Vater ist am Wirken. Und ich bin jetzt am Wirken. Auch am Sabbat arbeitet Gott seit der Sünde. Gott ist am Wirken. Also er ruhte und dieser Ruhetag, dieser Schabbat wird gekoppelt und das Ruhen zeigt, es gibt nichts weiter zu schaffen. Die Schöpfung ist abgeschlossen. Nicht so wie die Evolutionslehre sagt, oder die theistische Evolutionslehre, es ist ein ständiges Weiterentwickeln und das nennt man auch Schaffen und so weiter. Gibt es alle möglichen Theorien? Nein, die Schöpfung ist fertig am siebten Tag und sie ist abgeschlossen. Es gibt keine ständige Schöpfung oder ständige Entwicklung. Nein. Und weil Gott ruhte, weil Gott diesen Tag abgesondert hat, sollen wir jetzt auch ruhen. 2. Mose 20, 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe, Erholung oder spezielle Zeit zur Erinnerung an den Schöpfer. Das ist in die Schöpfung hineingelegt, dass der 6:1 Rhythmus ein guter, wichtiger Rhythmus ist. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Das ist 2. Mose 20, Vers 9. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun, aber der 7. Tag ist Schabbat, dem Jahwe, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein leibeigener Knecht, dein leibeigener Magd, dein Vieh, dein Fremdling, der in deinen Toren ist, denn in 6 Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tage, darum segnete Jahwe den Sabbattag und heiligte ihn. Also denke daran, alles bereitet der Schöpfer, alles ist für den Schöpfer und deshalb Ruhe, um an den Schöpfer zu denken. Und auch dein Knecht soll ruhen. Das ist 2. Mose 20, Vers 9, die eine Bedeutung des Sabbats. Und dann in 5. Mose 5, Vers 12 ist die zweite Bedeutung des Sabbats. 5. Mose 5, Vers 12, das sind beides die 10 Gebote, Bericht über die 10 Gebote. Und einmal wird er so begründet, der Sabbat, und das andere Mal wird er anders begründet. Aber das ergänzt sich. Also erste war 2. Mose 20, Vers 9, das zweite ist 5. Mose 5, Vers 12. Beobachte den Sabbattag, um ihn zu heiligen. So wie Jahwe, dein Gott, dir geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun, aber der 7. Tag ist Sabbat, dem Jahwe, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein leibeigener Knecht und deine leibeigene Magd und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und dein Fremdling, der in deinen Toren ist, auf das dein leibeigener Knecht und deine leibeigene Magd ruhen, gleich wie du, und gedenke, jetzt, was ist die Bedeutung des Sabbats? Und gedenke, dass du ein Knecht gewesen bist im Lande Ägypten und dass Jahwe, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat Jahwe, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Warum? Warum? Ja. Man denkt an die Erlösung. Ich war Knecht. Jahwe hat mich herausgeführt. Ich war Knecht. Denke daran, dass du ein Knecht warst im Land Ägypten und dass Jahwe, dein Gott, dich herausgeführt hat. Darum hat Jahwe, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Das heißt, wir haben einerseits, denken wir an den Schöpfer und andererseits denken wir an die Erlöser, an den Erlöser. Beides ist am Sabbattag. Und die Juden haben das nicht verstanden. Die Pharisäer kamen zum Herrn Jesus und haben gesagt, am Sabbattag darf man nicht arbeiten und am Sabbattag darf man nicht heilen. Gerade der Sabbattag wäre dran gewesen, an die Heilung zu denken und dankbar zu sein für Heilung. Und sie lassen ihn nicht heilen am Sabbattag. Also denk an den Schöpfer und denk an den Erlöser am Sabbattag. 2. Mose 20, der Schöpfer, 5. Mose 5, der Erlöser, der dich befreit hat aus der Knechtschaft. Da war mal ein Mann in der Synagoge mit verdorrter Hand. Und sie stellen ihn mitten in die Synagoge hin. Und dann kommt der Jesus. Ja, was machen wir jetzt? Jesus sagt, strecke deine Hand aus. Das erste Mal in seinem Leben streckt er seine Hand aus. Die Hand, um vom Herrn zu empfangen. Eine Hand, die nichts mehr in Empfang nehmen kann, weil sie verkrümmt und kaputt ist, vertrocknet. Jetzt streckt der Mensch das erste Mal seine Hand aus, um zu nehmen von Gott. Alles hat er getan. Und am Sabbat geschah am Sabbat. Und die Juden haben sich geärgert, die Pharisäer haben sich geärgert. Und hier wird dargestellt, was Sabbat ist. Empfange von deinem Schöpfer und Erlöser. Nimm ihn Empfang mit deiner Hand. Wir brauchen das. Wir sind Abhängigkeitsgeschöpfe. Wir brauchen die Ruhe, um von Gott zu empfangen. Das ist ein Geschenk, der Sabbat. Sind hier Fragen zu diesem Themen? Also, ja, bei den Juden war das der Samstag, der letzte Tag in der Woche. Übrigens, ihr wisst ja, der erste Tag, an dem Gott Himmel und Erde erschaffen hat, war ein Sonntag. Ist das klar? Gott hat die Welt am Sonntag begonnen. Schon schön, oder? Alles beginnt mit Sonntag. Alles beginnt am Sonntag. Die Auferstehung? So wie es in der Schöpfung war, so ist es in der Erlösung. Ja. Beginnt auch am Sonntag. Und die Gemeinde? An welchem Tag kam die Gemeinde Jesu ins Leben? Ja. Sonntag. Und die Juden haben den Sabbat halten müssen, das war auch die Botschaft. Das heißt, zuerst arbeiten und dann ruhen, oder? Von der Arbeit in die Ruhe. Und der Gläubige, der aus der Gnade lebt, geht von der Ruhe in die Arbeit. Er ruht in Gott. Dann geht er an die Arbeit. Er ruht am Sonntag, am ersten Tag. Und dann geht er arbeiten in den nächsten 6 Tagen. Der Unterschied ist eigentlich sehr, sehr schön. Wenn man das bedenkt. Und das erste Mal geschah es, dass die Christen dann an dem Auferstehungstag, als der Herr Jesus auferstanden war, die Gläubigen waren zusammen, der Herr Jesus kam zu ihnen und dann hat sich das eingebürgert, dass die Christen den Tag den Herrentag nannten. Den Herrentag. Also auf Griechisch Kyriake Hemera, wörtlich übersetzt der herrische Tag. Also man kann es nicht anders übersetzen. Das ist ein Eigenschaftswort. Also der dem Herrn eigene Tag, vielleicht schöner. Ne? Der dem Herrn eigene Tag. Das war dann der erste Tag der Woche. Und die Christen haben sich versammelt am ersten Tag der Woche. In Apostelgeschichte 20 zum Beispiel. Ich glaube Vers 7. Und dann auch in 1. Korinther 16 lesen wir davon. Ich glaube Vers 2. Wenn ihr zusammenkommt am ersten Tag der Woche, Erste Korinther 16. Ja, Vers 2. Jeweils am ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich zurück, weil an diesem Tag haben sie sich, das war ein spezieller Tag für die Christen, da haben sie sich getroffen, offensichtlich. Apostelgeschichte 20. Vers 7, am ersten Tag der Woche, als die Jünger zusammengekommen waren, Brot zu brechen. Auch hier haben wir den Tag als besonderen Tag von den Christen gefeiert. Und auch Offenbarung 1, Vers 10 erinnert uns der Apostel Johannes an dem Tage, der dem Herrn gehört. Da haben wir es wieder. An dem Tage, der dem Herrn gehört. An dem herrischen Tage wurde ich einer, der im Geist war. Offenbarung 1, Vers 10. Tag des Herrn sollte nicht übersetzt werden. Es war der Tag, der Herrentag. Der Herrentag. Das heißt, also die Christen haben dann offensichtlich mehr diesen Tag eine entscheidende Bedeutung gegeben. Aber es ist nicht so, dass jetzt einfach der Sabbat, alle Regeln vom Sabbat werden jetzt einfach auf den Sonntag über, gehen jetzt auf den Sonntag über. Nicht so. Sondern der Rhythmus, 6 zu 1, schon. Aber nicht im Sinne der Juden einfach als Gesetz. So wird es im Neuen Testament nicht gehandhabt. Wir lesen kein Gesetz über den Sonntag. Ein Sonntagsgesetz gibt es nicht. Aber es ist eine Ordnung, dass die Christen getan haben. Sie haben sich versammelt an dem Tag. Und deshalb wollen wir auch diesem Tag eine besondere Bedeutung geben, weil der Herr an dem Tag auferstanden ist und weil der Herr an diesem Tag die Welt erschaffen hat und weil der Herr an diesem Tag die Gemeinde ins Leben gerufen hat. Ja.
Sie haben gesagt, dass nicht nur als Sonntaggesetz.
Ja. Nein, schon so, 6 zu 1. Wer es nicht tut, wird. Das ist wie im Neuen Testament ja sonst auch, oder? Wir stehen unter Christus, wir stehen nicht unter Mose. Wir stehen unter Christus. Und weil wir Christus lieben, versuchen wir uns oder halten wir uns seine Worte vor Augen. Und auch wollen wir seine Wünsche ablesen, was gefällt dem Herrn. Und es ist nicht nur, weil dass es dem Herrn gefällt, dass wir diesen Tag ehren, es ist ja auch etwas, was für uns selber gut ist, dass er in die Schöpfung gelegt hat, weil wir brauchen diesen Tag der Ruhe, wo wir einfach abschalten. Viele können das nicht, beruflich. Auch die Priester mussten arbeiten im Alten Testament, mussten die Priester ja auch den Sabbat entheiligen. Sie durften nicht, sie mussten ihre Arbeit tun. Also es ist kein, das heißt, es ist kein ethisches, moralisches Gesetz, das immer Gültigkeit hat. Schon im Alten Testament nicht, das Sabbatgebot. Noch viel weniger die Sonntagsheiligung, also der Sonntag als spezieller Tag. Viele müssen arbeiten, geht gar nicht anders, denn wenn es kranke Menschen gibt, muss es irgendjemanden geben, der die kranken Menschen pflegt am Sonntag. Es geht gar nicht anders. Es muss irgendjemanden geben, der eine Arbeit tut am Sonntag. Also man kann nicht dann sagen, am Sonntag wird keine Arbeit getan. Und, jeder muss sich selber dann einen Weg finden, wie er das tut, dass er seinen Tag hat. Einen Tag, wo er in besonderer Weise Ruhetag hat. Ich meine, auch Prediger, die arbeiten wahrscheinlich am Sonntag mehr als andere Tage. Bitte.
Also wenn wir schon reden, die Adventschristen in diesem Punkt Gemeinschaft zu haben, wenn wir regelmäßig.
Ja.
Die haben ja am Sabbat und wir haben am Sonntag.
Von daher hätten wir kein Problem. Richtig, wir hätten kein Problem.
Also wenn es du in diesem Punkt jetzt, ja. Wie brauchst du, ja. Aber was sagt, einer macht es so, der andere so,
ja. Richtig. Von daher kein. Nur dann hat man ein Problem, wenn derjenige jetzt sagt, wenn der Adventist jetzt sagt, wer den Sabbat nicht hält, der trennt sich von Christus oder der ist, vielleicht sagen sie es nicht so stark, aber die Adventisten sagen, soviel ich weiß, sagen sie, in der Endzeit wird klar, wird es eine Scheidung geben zwischen den Sabbathaltern und denen, die nicht den Sabbat halten. Die haben eine spezielle Endzeitlehre, die haben wissen und zu sagen, also in der Endzeit wird das vielleicht, manche gehen sogar so weit und sagen, das ist das Mal des Tieres und das ist das Zeichen, das besondere Zeichen ist, wer den Sabbat hält und wer nicht hält und so. Also das sind verschiedene, sie haben ja eigene Offenbarungen, was die Endzeit betrifft, von dieser E.G. White, und die hat ja da einiges geschrieben. Und wenn jetzt der Adventist sagt, jeder Christ muss den Sabbat halten und darf keinen anderen Tag halten, dann hat man ein Problem, oder? Weil dann hat er ein Gesetz gemacht, dass er den anderen auferlegt. Dann haben wir auch ein Problem mit ihm. Das dürfte er nicht lehren. Ja, sowas. Aber von der Sache selber kein Problem, wenn jemand den Sabbat hält, an den Samstag hält, ja, statt den Sonntag. Aber der Sonntag ist schon ein besonderer Tag, insofern als die Christen sich dann auch versammelten an diesem Tag. Das wollen wir nicht vergessen. Adventisten würden das wieder leugnen. Die würden sagen, der erste Tag der Woche, das ist anders zu verstehen, der begann am Samstag oder irgendwie so. Ja, also, sie sagen ja auch, dass der Herr Jesus am Samstag auferstanden ist, nämlich in der Nacht irgendwie. Also sie sagen, man weiß nicht, wann der Jesus auferstanden ist. Am Morgen war er dann schon weg aus dem Grab. Aber dann ist er am Sabbat noch auferstanden, in der Nacht. Ja. Bitte? Ja. In einem gewissen Sinn, ja. Aber eben, 3 Tage und 3 Nächte, das würde heißen, also nach jüdischer Zählweise 3 Tage und 3 Nächte, das heißt, jeder angerissene Tag zählt das ganze Tag. Das heißt, dann haben sie auch Probleme. Aber ich glaube, die Adventisten gehen sogar so weit, dass sie sagen, der Herr Jesus ist schon am Donnerstag gekreuzigt worden. Denn sonst kommen sie nicht hin. Aber das kann man widerlegen, dass der Jesus am Donnerstag gekreuzigt wurde. Okay. Pause.